und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich den Autor des Buches Erfolgsfaktor Zufall, Christian Busch. Ja, und wenn du dich fragst, was Serendipität bedeutet und wie du Zufälle in deinem Leben nutzen kannst, um positive Ereignisse herbeizuführen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren und mega, mega spannenden Interview mit Christian Busch. Wir werden über das Thema Zufälle sprechen und wie du Zufälle nutzen kannst, um Glück in deinem Leben zu erschaffen. Ein wirklich, wirklich spannendes Thema, wie ich finde, und deswegen freue ich mich gleich, das Interview mit dir zu teilen. Bevor es aber gleich losgeht, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr euch immer noch bewerben könnt für meine 6-monatige Ausbildung zum Scheincoach für emotionales Essen, indem ich mit euch meine Coaching-Methode, meine 10-Schritte-Lifestyle-Schlank-Methode teile und euch beibringe, wie ihr diese bei Klienten anwendet, um ihnen zu helfen, sich von emotionalem Essen zu befreien. Und nicht nur das, sondern ihr dürft auch lizenzfrei mit all meinen Unterlagen arbeiten, sogar mit meinen Audioübungen arbeiten. Die bekommt ihr sowohl als Audios von mir als auch als Skripte, damit ihr diese Audios auch selber einsprechen könnt oder selber bei euren Klienten direkt im 1:1 anwenden könnt. Und ein weiterer Vorteil der Ausbildung ist, dass ich euch auch darin ausbilde, euch als Coach auf dem Markt zu etablieren. Also ihr lernt alles rund um das Thema Selbstständigkeit, von dem Thema Steuern angefangen, über wie schreibe ich einen Businessplan, über wie erstelle ich meine erste Webseite oder meinen ersten Instagram-Account oder wie launche ich einen Podcast oder wie schreibe ich ein Buch oder wie erstelle ich Grafiken und so weiter. Also es ist wirklich alles mit dabei, was ihr braucht, um später mal als Coach euch auch einen Namen zu machen. Plus, das ist das weitere Goodie noch an der Ausbildung, ihr durchlauft ja das Programm auch bei euch selbst und das ist ja nicht nur ein Programm, um emotionales Essen aufzulösen, sondern es ist auch ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, wo wir uns ganz viel mit dem Thema Glaubenssätze, Werte, dem eigenen Selbstbild beschäftigen. Also ihr durchlauft in diesem Programm, selbst wenn ihr kein Thema mit dem emotionalen Essen habt, wirklich auch eine persönliche Weiterentwicklung. Ja, genau, also es ist wirklich ein rundum sorglos Paket und ich freue mich total, wenn ihr euch bewerbt. Und das könnt ihr über den Link in den Shownotes oder einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Dort findet ihr erstmal auch nochmal alle Informationen zur Ausbildung und dann auch das Bewerbungsformular. Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Bewerbungen. Und dann habe ich heute noch eine große, große persönliche Bitte an euch oder beziehungsweise an all diejenigen von euch, die diesen Podcast öfter hören und ihn auch feiern und die von dem Podcast sagen, er tut mir gut und die aus den Inhalten hier viel für sich mitnehmen können. Ich würde mich wirklich so sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen Liebe dalasst und mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlasst, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Das geht auch ganz schnell. Es geht mittlerweile auch eben bei Spotify. Dauert keine 2 Minuten. Vielleicht, wenn du den Podcast schon länger hörst und dir das auch schon länger mal vorgenommen hast, vielleicht drückst du jetzt einfach mal ganz kurz Stopp und lässt mir ein paar Sterne da. Damit würdest du einfach mich und meine Arbeit total unterstützen und ich bin dir von Herzen dankbar dafür und ich bin auch von Herzen dankbar für alle, die den Podcast schon so positiv auch bewertet haben. Ja, aber ich kenne das selber, wenn man etwas gut findet, dann denkt man sich immer, ja, ich mache das irgendwann und dann macht man es doch wieder nicht und ja, deswegen wollte ich heute einfach nochmal einen kleinen Aufruf starten an alle Fans von Lifestyle Schlank. die den Podcast noch nicht bewertet haben, gebt euch einen kleinen Ruck und schenkt mir etwas Unterstützung. Das würde mir wirklich die Welt bedeuten. Aber jetzt genug gequatscht und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Christian, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Sehr gerne. Hallo, ich bin der Christian. Ich unterrichte über sinnstiftende Führung an der New York University und zurzeit interessiere ich mich vor allem für die Serendipity, dieses aktives Glück, über das wir noch reden möchten, und über Kindererziehung, weil wir gerade eine jetzt zweijährige Tochter haben, die uns sehr auf Trab hält.
Oh, das glaube ich. Ja, auch spannendes Thema, Kindererziehung. Ja, und du bist auch Autor von dem Buch Erfolgsfaktor Zufall. Magst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen, um was es in dem Buch geht und ja, wie du vielleicht auch darauf gekommen bist, dieses Buch auch zu schreiben?
Ja, also es kam wirklich aus so einer riesigen Sinnsuche. Also ich hatte mit 18 einen Verkehrsunfall, der mich fast getötet hätte, und seitdem habe ich mir immer viele Fragen gestellt. Damals so nach dem Motto, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen, wen hätte es interessiert, was ist alles wert? Und damals hatte ich sehr deprimierende Antworten und seitdem habe ich auf so einer Sinnsuche mich begeben, habe sehr viel Viktor Frankl gelesen, kann ich sehr empfehlen, dieses trotzdem Ja zum Leben sagen.
Erfinder der Logotherapie, ne?
Ja. Genau. Und der eben sehr viel so in der Richtung, hey, wie kann man auch Sinn in der Krise finden? Und was ich für mich daraus gefunden habe, ist, mir macht es einfach Spaß, so Punkte zu verknüpfen und Ideen zu verknüpfen. Und habe dann eben als Unternehmer angefangen und dann später Wissenschaftler und fand es unglaublich spannend, dass die interessantesten, inspirierendsten Menschen, die wir studiert haben, mit denen ich gearbeitet habe, die hatten was gemeinsam. Und zwar, dass die irgendwie immer ein bisschen mehr Glück haben als andere. Da sagen Leute immer so, ah ja, das ist ein bisschen ein Glückspilz hier. Ne? Und es hat mich einfach so richtig fasziniert. Gibt es da eine Wissenschaft dahinter, dass so ein paar Leute, die in genau den gleichen Situationen starten wie andere, auf einmal dann ein bisschen glückspilziger werden als andere und so dieses Serendipity, dieses aktive Glück auch kreieren. Und darum geht es im Buch, im Prinzip zu fragen, was ist denn der Unterschied zwischen diesem, genau, blindes Glück ist ja Geburtslotterie, man wird in eine tolle Familie geboren und so weiter. Da kommt viel soziale Ungleichheit her, aber da kann man nicht viel machen. Und dann gibt es eben dieses aktive Glück, dieses Serendipity. Und da geht es im Buch drum, was sind da inspirierende Beispiele, aber vor allem auch, was sind so Praktiken, die wir alle benutzen können, um mehr von diesem aktiven Glück auch im Leben zu haben.
Erzähl, das wollen wir natürlich alle wissen, was können wir dafür tun, dieses aktive Glück auch ja, mehr, also unser Potenzial, Glückspotenzial zu erhöhen.
Ja, ist auch eine sehr interessante Frage, weil genau darum geht es ja, das Potenzial zu erhöhen, weil es ja im Prinzip um Wahrscheinlichkeit geht. Wie mache ich es wahrscheinlicher, dass mir was Positives zukommen kann? Eine meiner Lieblingsstrategien ist die Hakenstrategie. Bei der Hakenstrategie geht es darum zu sagen, wie kann ich ein paar Punkte in die Welt setzen, ein paar Haken in die Welt setzen, wo andere Leute dann so die zufälligen Überschneidungen finden können. Also zum Beispiel, wenn man auf ein Event geht und jemand fragt, was machst du so beruflich? Dass man nicht nur sagt, ich bin Julia und ich mache einen Podcast, natürlich schon absolut toll ist, aber ich bin Julia, mache einen Podcast, aber was mich wirklich interessiert zurzeit ist Malerei und Kindererziehung oder irgendwelche Dinge, die im Prinzip so ein paar Informationspunkte setzen, wo dann die andere Person sagen kann, Mensch, so ein Zufall, wir hatten auch gerade ein Kind, lass uns drüber reden. Mensch, so ein Zufall, ich interessiere mich auch total drüber, wie man die und die Picassos besser malen könnte, lass uns doch mal drüber reden. Also der Punkt ist im Prinzip der, wie kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man solche Überschneidungen findet? Und da kann sich jeder im Prinzip mal überlegen, was sind denn so zwei, drei Sachen in meinem Leben, die mir gerade wichtig sind, wo ich vielleicht neugierig drüber bin, und das einfach dann in Gesprächen mit einfließen lassen kann. Und dann ist es unglaublich, wie von den unerwartetsten Ecken dann auf einmal so diese ganzen Überschneidungen kommen. Und da gibt's halt viele solcher Strategien, die wir anwenden können, wie wir Fragen anders stellen, also weg von diese, was machst du so beruflich zu, was bringt dich hierher oder was machst du gerne? Einfach Fragen, die so das Möglichkeitsfeld öffnen, und viele mehr, über die wir wahrscheinlich auch mehr reden werden.
Das hast du ja in deinem Intro dann in dem Fall auch schon gemacht, diese Strategie, ne? Hast ja auch gleich ein paar Punkte gesetzt.
Ja, was halt spannend ist, ist, dass man am Anfang
sich eher dazu zwingen muss, so diese Strategien zu benutzen, aber dann mehr und mehr das eben auch Teil wird von, was man authentisch fühlt, dass man im Prinzip automatisch dann, wenn man auf Events ist und jemand sagt, hey, wie geht's dir, dass man automatisch ein paar mehr Datenpunkte reinbringt, nach dem Motto, ah, ich habe gerade das Buch gelesen, deswegen geht's mir gerade so und so. Also so, dass man im Prinzip wirklich erstmal sich auch bewusst macht, was ist denn eigentlich das, was ich in die Welt bringen möchte, was es dann eben auch wahrscheinlicher machen kann, dass man auch viel sinnstiftendere Gespräche hat, weil man ja oftmals so dieses ganze Smalltalk, wo man rausgeht und sagt, ach, über was hat man eigentlich gesprochen? Aber wenn man so ein bisschen tiefer geht, dann gibt es auf einmal Überschneidungen, wo der Buchhalter viel mehr zu tun hat mit dem CEO, als sie eigentlich dachten.
Ja, das glaube ich. Ja, also ich kann das total nachfühlen. Ich glaube, ich lebe so, ohne dass mir das bewusst war, auch so ein bisschen nach diesem Prinzip, also dass ich einfach immer viele Sachen, ich sage dann immer, ins Universum raushaue, nach dem Motto, mehr ist mehr, dann kann sich wieder auch mehr ergeben. Ne, würdest du sagen, das entspricht so dem, dass man halt manchmal einfach eben einfach offen und neugierig ist und eben auch ja Dinge ausprobiert oder eben auch mit auf Menschen zugeht?
Ja, das Spannende ist ja, wenn man sich überlegt, wo kommen dieses Serendipity, dieses aktive Glück her? Oftmals kommt es ja aus Interaktion mit anderen Menschen und dann genau, wenn man mit mehr Menschen spricht, wenn man anders mit Menschen spricht, macht es das wahrscheinlicher. Aber gleichzeitig gibt es auch viel Hoffnung für so heimlich Introvertierte wie mich, die eigentlich irgendwie probiert haben, in so einer Welt von Extrovertierten zu überleben. Und da gibt es dann auch Sachen eben, wie Serendipität auch oftmals aus Interaktion mit dem Umfeld an sich kommt. Also wo man ein Buch liest und dann denkt, ach Mensch, hey, das könnte ein Podcast sein. Oder wo man vielleicht mal einen anderen Weg, eine andere Straße zur Arbeit nimmt und vielleicht mal die Augen offen hält und dann auf einmal im Buchladen ein neues Buch sieht, wo man denkt, oh Mensch, da kann ich einen Film draus machen. Das sind so Sachen, wo im Prinzip es auch wirklich, zu der genannten Punkt, drum geht, was ist die Offenheit für das Unerwartete, auch das Positiv Unerwartete, weil wir oftmals so dem Negativ Unerwarteten sehr offen sind, so nach dem Motto, beispielsweise du gehst bei Rot über die, oder bei Grün über die Straße, aber guckst ja trotzdem noch links und rechts, ob vielleicht doch einer bei Rot rüberfährt. Ja? Das heißt, man stellt sich so aufs Negativ Unerwartete ein, aber wir machen das beim Positiv Unerwarteten oft nicht. Und da gibt es viele Experimente, können wir auch gerne noch drüber reden, da gibt es richtig spaßige Experimente, wie man eben zeigt, dass Menschen, die offener für das Unerwartete sind, dann auch tendenziell mehr von diesem aktiven Glück haben.
Ja, das macht ja auch Sinn. Also das hat ja auch was einfach mit unserer selektiven Wahrnehmung zu tun, oder? Also wenn wir durchs Leben laufen und irgendwie erwarten, dass jetzt irgendwie was Schlimmes passiert oder dass irgendwie alle böse gucken oder, ne? Oder wenn man durchs Leben geht und auch offen dafür ist, dass eben einem auch was Positives passieren kann, oder?
Absolut. Da gibt's zu dem, genau dem Punkt gibt es ein tolles Experiment, eines meiner Lieblingsexperimente. Und zwar, da haben die Leute genommen, die sich als tendenziell Glückspilze bezeichnen und Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Und kennen wir ja alle so in unserem eigenen Leben wahrscheinlich. Leute, die irgendwie immer in Unfällen oder immer irgendwie geht was schief. Und dann Leute, die immer so ein bisschen glückspilziger sind. Und dann nehmen die einen von jeder Gruppe und sagen, geh die Straße runter, geh ins Café, setz dich hin und dann werden wir unser Gespräch haben. Was sie ihnen nicht sagen ist, dass versteckte Kameras die ganze Straße runter und im Café drin sind. Vor dem Café liegt ein Geldschein. Und im Café drin sitzt so ein erfolgreicher Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann. Die haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten und potenziell kommt eine Möglichkeit raus, das wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja, war super, hab einen neuen Freund gefunden, Geld auf der Straße gefunden, potenziell neue Möglichkeiten. Pechvogel sagt nur, ja, ist ja nichts passiert heute. Und das ist ja das Spannende, du kannst ja beispielsweise, wenn man sich Pärchen anschaut, die zu genau dem gleichen Event gehen, einer kommt zurück und sagt, war super, tolle Menschen kennengelernt, andere kommt zurück und sagt, ja, war blöd, war langweilig, ist halt oftmals auch eine Reflexion von uns selber dann. Ne? Und genau zu deinem Punkt, dass man eben, was man erwartet, ist auch oftmals eben dann, wie man dann vielleicht auch auf Menschen zugeht. Wenn man erwartet, dass die andere Person eine blöde Person ist, dann stellt man auch Fragen, die wahrscheinlich eher so die Bestätigung dann auch finden, dass es eigentlich eine blöde Person ist, versus wenn man ihnen wirklich eine Chance gibt, dass auch sie eine tolle Person sein könnten.
Ja, also ist so das Grundprinzip eigentlich wirklich Offenheit, oder?
Offenheit, Neugierde, ja. Genau.
Und weil du das vorhin auch angesprochen hast, weil das habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich so auch von einem Buch erfahren habe oder auch so ein bisschen drin gelesen habe, dass es eben, Also ich habe es am Anfang auch so verstanden, ja, den Menschen sind ja extrovertierte Menschen, also bei denen ist ja dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie mehr Glück erfahren, weil sie halt offener und neugieriger auf Menschen auch zugehen oder auf Situationen auch zugehen. Aber ich fand es schön, dass du eben auch nochmal gesagt hast, es hat ja nicht nur was mit der Interaktion zwischen Menschen zu tun, sondern dass man halt generell einfach offen ist, was Positives zu erwarten und was daraus auch zu machen aus Situationen, oder?
Absolut. Auf der Seite, genau, dass man aus Situationen eben vor allem quasi positive Situationen in Anführungsstrichen provoziert, also dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht und gleichzeitig auch mit negativen Situationen anders umgeht. Also zum Beispiel viele dieser Serendipity-Sachen, in die wir uns, die wir normalerweise studieren, sind Innovationen wie Viagra, Penicillin, Klettverschlüsse. Die sind alle irgendwie aus, irgendwas ist schiefgelaufen oder alles, irgendwas hat nicht geklappt und dann haben sie halt irgendwie einen Sinn noch drin gefunden. Beispiel vielleicht, die Kartoffelwaschmaschine, wo vor ein paar Jahren ein Unternehmen, was so Waschmaschinen herstellt, haben Anrufe bekommen von Bauern und die Bauern haben gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und das scheint nicht zu klappen. Und was würden wir normalerweise machen? Wir würden ja sagen, wasch bloß deine Kartoffeln nicht drin, ja, weil es nicht in unseren Plan passt, weil es ein Fehler ist. Und was die gesagt haben, war genau das Gegenteil. Ist unerwartet, aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein? Und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und so ist halt oftmals, wenn irgendwas schiefläuft, ist halt immer die Frage, und das ist ja sehr Viktor Frankl, so nach dem Motto, kann ich trotzdem noch einen Sinn finden in dem Fehler? Kann ich trotzdem noch einen Sinn finden, dass der Kaffee umgekippt ist im Café und jetzt schäme ich mich dafür, dass der Kaffee über eine Person gelaufen ist? Oder ist es vielleicht jetzt auch ein Moment, wo man mit der Person verknüpfen kann, weil vielleicht die Person auch viel Kaffee umschmeißt und sich eigentlich komplett mit ihr identifizieren kann? Und so Sachen jetzt im Prinzip, wo man mit genau dem gleichen Moment so viele verschiedene Sachen machen kann. Und darum geht es halt, dass man sagt, man kann nicht beeinflussen den Zufall an sich, der passiert. Wir wissen nicht, wann er passiert, wie er passiert, aber unsere Reaktion drauf und was wir damit machen. Und das ist halt das Spannende, dass es uns sehr viel Agency gibt, sehr viel Macht auch gibt, mehr mit Zufällen zu machen.
Ja, deswegen heißt es ja auch aktives Glück, ne? Weil wir müssen ja auch was draus machen, weil ich habe jetzt auch gerade gedacht, ich habe auch ganz viele so super extrovertierte Freundinnen auch, ne? Und die lernen ständig Leute kennen und die haben auch ständig Ideen, weil sich daraus natürlich auch Ideen ergeben. Wenn man viel mit Menschen redet, ist man ja oft auch sehr inspiriert, aber am Ende des Tages ist es ja dann auch entscheidend, was machen wir dann daraus, ne? Weil man kann ja 1000 Ideen haben, wenn wir keine umsetzen, dann bringt uns das auch herzlich wenig.
Und das ist, glaube ich, sehr spannend, auch so die Idee von Filter. Also was ist eigentlich ein Filter von den Zufällen, die man eigentlich möchte im Leben und die Zufälle, wo man vielleicht sagt nein. Also beispielsweise, wenn man ein Banker ist und irgendwie zufälligerweise Insider-Informationen kriegt, dass eine Aktie morgen früh komplett steigen wird, das ist vielleicht dann eine Information, die du gar nicht möchtest, weil du vielleicht dann sagst, meine Werte lassen es nicht zu, dass ich so schmutzige Sachen hier mache. Und also, dass man im Prinzip auch, oder wenn man im Café ist, ja, und es gibt ja diese ganzen Kaffee-Momente, ne, wo man die Liebe des Lebens trifft, wenn man aus Versehen Kaffee umschmeißt und so weiter. Und in solchen Momenten aber ist ja dann auch immer die Frage, nehmen wir mal an, man ist in einem Café, stößt den Kaffee aus Versehen um, versteht sich richtig gut mit der Person und dann sagt die Person irgendwie was nach dem Motto, ja, und ich habe ja auch gerade die und die rechtsradikale Partei gewählt und so weiter, wo du dann sagst, okay, mein Wertesystem sagt mir, das passt jetzt einfach nicht und das ist einfach ein Filter schon direkt, dass ich da gar keine Zeit mehr mit verbringe. Und das ist natürlich ein radikales Beispiel, aber so die Idee, dass man so ein bisschen auch so für sich überlegt, was sind denn meine eigenen Filter, meine Werte, was sind denn so die Sachen, wo ich auch Nein sage zu, weil es vielleicht dann mich einfach ablenkt von den Sachen, die ich wirklich machen möchte.
Ja, auch super wichtig. Und ich habe gerade eben auch noch gedacht, es ist ja auch, also man, wenn man das nutzen möchte, das aktive Glück, auch, glaube ich, wichtig, wenn ich das oder dich da auch richtig verstehe, dass man auch eine bestimmte Frustrationstoleranz mit sich bringt, oder? Also das, also ich mache jetzt mal das Beispiel, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, ne, dann habe ich das an irgendwie 5 Verlage geschickt, habe ich 5 Absagen bekommen, ne? Und dann hätte ich ja in dem Moment auch sagen können, ja, okay, scheiße, mein Buch ist scheiße, will keiner. Jetzt höre ich auf und dann gäbe es heute kein Buch und dann gäbe es vielleicht auch diesen Podcast nicht und dann gäbe es vielleicht ganz viele andere Sachen in meinem Leben auch nicht. Aber ich habe dann halt in dem Moment zum Beispiel gedacht, so ja, okay, blöd, habe ich vielleicht die falschen Verlage angeschrieben oder die haben es noch nicht gecheckt oder ich muss jetzt noch ein bisschen was an meinem Exposé irgendwie anpassen, damit ja, damit ich das besser verkaufen kann, sozusagen. Habe ja dann auch aktiv daran gearbeitet, aber ich musste ja auch mit dieser Zurückweisung irgendwie umgehen können. Ne? Das gehört ja bestimmt auch dazu, oder?
Und das ist ja auch sehr spannend im Leben. Also wenn man sich anschaut, wie Menschen, die erfolgreich geworden sind, wenn die ihre Geschichte, ihre Origin-Story erzählen, dass es oftmals ja in einer Krise anfängt oder ich habe genau 5-mal Bewerbung geschrieben, es hat nicht geklappt. Oder ich habe mich an 40 Unis beworben und es hat dann nicht geklappt. Aber dann habe ich eine Lehre gemacht, die mich dann wirklich zum Erfolg geführt hat. So nach dem Motto, wo im Prinzip oftmals es in der Krise anfängt und genau die Frage ja ist, lässt man sich von der Krise definieren, dann hört man halt da auf, dann hört die Geschichte da auf. Oder macht man da was noch mit? Und dann ist ja dieses schöne Sprichwort, wenn du ein Happy Ending willst, dann kannst du nicht zu früh die Geschichte aufhören, weil sonst kriegst du dann halt dein Happy Ending nicht. Und es ist ja das Gleiche beispielsweise, stell dir vor, du hast irgendwie gerade ein Freund, Freundin hat mit dir abgebrochen und es hört sich, im Moment ist es ja dann so, fühlt sich an, als ob es das Ende der Welt ist. Und dann triffst du aber zufälligerweise 9 Monate später die wahre Liebe deines Lebens. Das hätte ja nicht passieren können, wenn der Abbruch vorher nicht passiert hätte. Und deswegen denke ich, das Interessante ist, wenn man sich wirklich auch klar macht im eigenen Leben, oftmals die Sachen, die vielleicht nicht ganz gut gelaufen sind, werden dann auch Wendepunkte für Sachen, die vielleicht doch noch interessanter sein könnten. Und denke, das ist was, wo ich es unglaublich spannend finde, genau zu deinem Punkt, sich zu fragen, was ist denn diese Angst vor Zurückweisung, die uns vielleicht oftmals so zurückhält, dass wir das aktive Glück gar nicht so oft haben, wie wir es haben könnten. Zum Beispiel, wenn man in der U-Bahn ist und so flirtet mit der Person, ja, und denkt sich, ach Mensch, die soll ich mal ansprechen, macht es dann nicht, geht raus und denkt sich den ganzen Tag, ah, was hätte passieren können, hätte ich die Person angesprochen. Wenn man sich da wirklich mal überlegt im Leben, wann waren denn die Momente in meinem Leben, wo dieses aktive Glück hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, weil ich mich selber zurückgehalten habe. Was ist so das Muster dahinter? Und wenn es was ist wie Angst vor Zurückweisung oder Hochstapler-Syndrom oder was auch immer das war, dass man da direkt dran arbeitet. Was mir sehr geholfen hat, war eine Umformulierung weg von was das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, so dieser Stich der Zurückweisung, zu was ist eigentlich das Schlimmste, wenn ich es nicht mache? Dieses Bereuen, dass man tagelang rumläuft und das wirklich bereut. Und ich denke, das hat man dann auch so ein bisschen Bias for Action.
Und kann man das auch ein bisschen trainieren, so dass man eben auch, weil ich habe jetzt gerade auch an mich gedacht, ich habe früher im Marketing und auch ganz früher im Vertrieb gearbeitet, ne, und da ist man ja gewohnt, auch zurückgewiesen zu werden, weil, ne, wenn man im Vertrieb vor allem Dingen irgendwie arbeitet und ja, da wird das oft öfter mal, dass einem die Tür vor der Nase zugeknallt wird. Und ich glaube, zu der Zeit habe ich einfach auch gelernt, mit Zurückweisung auch mal zu leben. Und deswegen habe ich da vielleicht jetzt persönlich nicht so ein großes Thema mit und bin dann vielleicht eben auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, mutiger, weil ich damit besser umgehen kann. Also kann man sowas auch trainieren?
Das Spannende ist ja, man kann sich ja bewusst in Situationen begeben, wo man so eine Zurückweisung kriegt, die low risk ist, also die wirklich kleines Risiko ist. So Beispiel, wenn man im Urlaub ist und einfach in ein paar Geschäfte reingeht und es ist vielleicht ein Kontext, wo normalerweise nicht verhandelt wird, aber man geht einfach rein und sagt, ah, das gefällt mir, ist es okay, 40% Discount zu kriegen? Und dann guckt die andere Person die wahrscheinlich an und sagt, was willst denn du hier, was bist denn du für eine komische Person? Das ist hier doch kein Shop, wo du sowas machen kannst. Aber das Interessante ist, also A, was passiert ist, du machst es ein paar Mal und dann wird es eher so ein Spiel, wo du so die Zurückweisung im Prinzip fühlt sich gar nicht mehr hart an, weil es im Prinzip einfach Teil des Lebens ist. Aber B, was auch oftmals ja lustigerweise passiert ist, dass die Leute es so lustig finden, dass sie sagen, was bist denn du für einer? Komm, machen wir halt, ja, kriegst du den Discount. Oder wenn du, ich habe eine Zeit lang, was ich jetzt nicht unbedingt, weil ich denke, da fällt man schnell vielleicht so in Sachen rein, die aber was ich ab und zu mal am Anfang gemacht habe meines Lebens war, dass man in Coffeeshops reingeht und sagt, hey, kann ich einfach mal einen Kaffee haben bitte hier, habe gerade kein Geld dabei, aber würde gerne einen Kaffee haben. Und dass oftmals Leute Nein sagen, aber oftmals dann auch Leute sagen, also wenn du mir so eine Frage stellst, finde ich interessant, komm, hier ist der Kaffee, ja. Und dass halt so dann auch interessante Konversationen sich ergeben, weil es halt so eine Freak-Frage war. Ja. Ich denke, da ist halt, wie gesagt, kommt es drauf an, wo man sich mit wohlfühlt. Ja, deswegen sage ich jedem das Seine, das Ihre, aber denke, es ist halt schon, sich zu überlegen, was sind denn so Situationen, wo ich einfach mal eine Absage kriegen kann ein paar Mal und dann sehen kann, dass es komplett normal ist. Ich habe es auch gehabt, deswegen habe ich mit deiner Geschichte, da kann ich mich da auch sehr identifizieren. Ich habe auch über 40 Unis, die mich nicht wollten, als ich mich damals beworben habe, nach einem richtig schlechten Abi, so Sachen, wo im Prinzip, ja, das ist Teil des Lebens, dass man viele Absagen kriegt und auf jeder auch, das ist ja auch das Spannende, das kennst du vielleicht auch, dass egal, was man im Leben macht, auch wenn man verschiedene spannende Sachen nach und nach macht, dass in jeder Phase trotzdem noch sehr viel Zurückweisung kommt. Ja, dass man auf einmal dann vielleicht hier nicht die Förderung bekommt, die man wollte. Hier kriegt man nicht die Gehaltserhöhung, die man wollte. Und das ist ja nach außen oftmals so scheint, als ob es dann keine Zurückweisung mehr gibt. Aber intern sieht man ja, dass es im Prinzip konstant Zurückweisungen auch gibt und dass es halt ja Teil des Lebens ist.
Ja, ich sehe das ja auch, also ich persönlich oder das, was ich in meinen Coachings auch mal weitergebe, ist immer so eigentlich, ich sehe immer alles unter dem Trial-and-Error-Prinzip, ne? Also ich nehme so Dinge zum Beispiel jetzt nicht so persönlich, weil ich mir immer denke, okay, ne, manche Dinge kann man halt auch nur rausfinden, wenn man es halt irgendwie probiert. Man kann ja irgendwie auch nicht die Erwartung haben, dass alles, was man irgendwie probiert, immer gleich von Anfang an irgendwie klappt oder dass da, und ich finde, es ist halt auch wichtig, so eine bestimmte Offenheit auch zu haben, weil die Dinge kommen ja manchmal noch viel besser, als man überhaupt jetzt vom jetzigen Moment überhaupt erst erwarten kann. Oder ne, der Horizont ist vielleicht noch gar nicht da. Und bei dem Coaching gibt es ja auch oft so dieses Prinzip, du musst dir Ziele setzen. Und da bin ich auch d'accord mit. Aber ich finde, wenn wir uns Ziele setzen, sollten wir trotzdem immer noch so ein bisschen flexibel bleiben, was sich auf dem Weg ergibt, weil also die Erfahrung habe ich in meinem Leben gemacht, dass ich ganz oft so auf dem Weg war und dann auf einmal, ne, weil ich irgendwie gegangen bin, dann ganz andere Chancen auf einmal wahrgenommen habe und dann bin ich halt auch mal rechts und links abgebogen, weil es da irgendwie grüner aussah und das habe ich bisher auch nicht bereut, ne?
Absolut. Und das ist auch das Spannende. Also wir machen beispielsweise viele Studien so mit Führungskräften, die Großunternehmen leiten und so weiter und so weiter. Und was bei denen oftmals der Fall ist, ist genau das, dass sie so einen Nordstern haben, also eine gewisse Richtung. Was sind meine Werte oder wo will ich ungefähr hin oder was ist mir wichtig im Leben? Aber eben dann auch und ohne Strategie dann, aber eben auch diese Offenheit zu sagen, hey, wenn die Strategie gerade hier nicht passt, dann passe ich die an und das ist Teil des Plans. Und ich denke, das ist ja das Spannende auch dann für Führungskräfte, dass die im Prinzip dann das so legitimisieren, dass es unerwartet eigentlich Teil des Plans ist. Und ich denke, das ist, ich fand es immer ganz interessant, es gibt ja Pixar, die machen so dieses Finding Nemo, so diese ganzen schönen Animationsfilme. Mhm. Und da ist der Gründer am Anfang immer reingekommen und der hat immer gesagt, hey, am Anfang fangen alle unsere Filme als schlechte Idee an und jetzt fangen wir das Meeting an. Und das heißt, was er hier macht, ist, er legitimisiert die Idee, dass deine Idee nicht perfekt sein muss, dass du nicht perfekt sein musst und dass sich alles entwickelt und dass es alles eine Reise ist. Das ist nicht so, hier direkt müssen wir sein, sondern nein, wir kommen dahin und der einzige Weg dahin zu kommen ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass man ungefähr weiß, was ist uns wichtig, was machen wir ungefähr, aber gleichzeitig auch sagt, okay, das wird sich entwickeln und deswegen bin ich auch ein riesiger Fan, wegzukommen von diesem nur finde deine Leidenschaften und so, weil das ja vor allem für junge Leute. Ja. Es ist schwierig, einem 18-Jährigen oder einer 18-Jährigen zu sagen, finde deine Leidenschaft. Ja, und dann sagen sie, ja, wo soll ich denn hier gucken? Ja. Nein, finde deine Neugierde, finde die Sachen, die du interessant findest. Und je mehr du dich dann in die Bereiche reingibst, dann begeisterst du dich auf einmal für irgendwas richtig und dann fängst du an und dann baust du was drumherum und so weiter. Und ich denke, wenn man so eine Neugierde so als Nordstern hat, dass es dann im Prinzip auch so eben diese Anpassungsfähigkeit gibt, zu sagen, ich finde das interessant, aber hier ist vielleicht ein besserer Weg, wie ich da hinkommen kann. Und das ist ja dann genau das.
Aber genau das, man weiß ja manchmal eben noch gar nicht, was es überhaupt, weil du gerade das mit den jungen Leuten, mir ging es auch so, als ich BWL studiert und habe dann irgendwann im Sales und Marketing in einem Hotel gearbeitet, fand es ganz furchtbar damals, habe ich hier bestimmt auch schon öfter erzählt im Podcast, aber es passt gerade. Und fand es wirklich ganz, ganz furchtbar dort und wusste aber gar nicht, weil ne, gerade vom Studium, ich wusste gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich mir halt nur überlegt, was ich nicht will, ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will nie wieder Hosenanzug anziehen, Mahlzeit sagen. Das war so für mich persönlich einfach das, was ich nicht mehr wollte. Und irgendwie ein Büro, ich hatte auch ein Büro ohne Fenster, wollte ich auch nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie nur so gegoogelt, ne, was gedacht, ja, ich brauche irgendeinen Homeoffice-Job. Und das war jetzt ja nicht irgendwie, also es war ja weit vor Covid-Zeiten, wo das irgendwie jetzt schon so ein Riesending war. dann habe ich irgendwie nur so Handelsvertreter-Jobs und sowas gefunden. Ne? Und ich dachte mir aber auch in dem Moment, ich wusste gar nicht, was die Jobs sind, aber ich dachte mir so, alles besser als das. Ich haue jetzt einfach Bewerbungen raus und schau mal, was damit passiert. Ne? Und das war ja genau das Prinzip. Und dann habe ich irgendwie 10 Bewerbungen geschrieben und dann hat mir ein Headhunter, da hatte ich mich für Bofrost als Handelsvertreterin beworben. Und der hat mich dann angerufen und meinte so, also Frau Sam, ich habe jetzt Ihre Bewerbung hier vorliegen, aber ich finde, so, das passt überhaupt nicht, worauf Sie sich beworben haben. Aber ich suche noch für eine andere Firma was, sagt Ihnen die Firma Bionade was. Ne? Und das war halt damals coole, hippe, neue Firma. Und ich so, ja, voll. Und dann hat er mir eben erzählt, was da auch mein Job wäre und so, weil ich ja im Vertrieb angefangen habe. Ich so, boah, das ist ein Job, was ich kriege, ein Auto, ich kriege einen Laptop, ich kann von zu Hause arbeiten. Mega, also wäre ich davor gar nicht auf die Idee überhaupt gekommen. Ne? Und das ist ja auch so dieses Prinzip, so dieses Bewerbung mal raushauen und dann kann sich daraus wieder was ergeben. Wenn ich nichts gemacht hätte, würde ich einfach wahrscheinlich heute immer noch sitzen und wäre halt todunglücklich. Ne?
Ja, absolut. Ja, ist ein cooles Beispiel, weil darum geht es ja auch wirklich zu sagen, dass man Potenzialität auch zulässt. Ja? Dass, wenn man nur zu Hause sitzt und irgendwie theorisiert, was passieren könnte, dann hat man ja eine ganz limitierte Idee, was sein könnte. Aber was mich, deine Geschichte, woran es mich erinnert hat, war eine Freundin von mir, Michelle Cantos, die hat damals so im NGO-Sektor gearbeitet und war total unglücklich, so nach dem Motto, okay, hier ist nicht mehr so dynamisch und so, will ich was Neues machen, hat dann eine E-Mail geschrieben an ein paar Kontakte, 10, 20, 30, 40 Kontakte nach dem Motto, hey, ich wollte euch nur wissen lassen, ich mache gerade so eine Umorientierung, nur falls ihr irgendwie was seht und so, sagt gerne Bescheid. Die meisten haben dann irgendwie so zurückgeschrieben, ja, viel Glück und so weiter. Aber eine Person hat zurückgeschrieben, hey, ich bin gerade durch so ein Accelerator-Programm durchgegangen für so Startups, so ein Inkubatorenprogramm, so als die Managerin da, habe die Position auch bekommen, aber habe noch eine andere Position gekriegt. Das heißt, ich werde die andere Position nehmen. Aber die haben mich gefragt, ob ich hier jemanden Gutes kennen könnte. Und du bist da direkt mir eingefallen. Und da meint Michelle, ja, was weiß ich denn über Tech Accelerators? Was weiß ich denn über so Inkubatoren? Da habe ich doch keinen Plan. Und dann meint die Freundin aber, ja, aber dein Skillset, wie du mit Menschen umgehst, wie du richtig gut bist, so Sachen zu koordinieren und so weiter, ist genau das Skillset, was die brauchen. Und dann hat Michelle, long story short, die Position gekriegt nach ein paar Interviews. Und der Punkt war hier, dass jemand anders es für sie auch gesehen hat. Und da hat mich dein Beispiel eben auch dran erinnert, dass wir oftmals eben auch Freunden und anderen die Möglichkeit geben müssen, in uns was zu sehen. Und aber der einzige Weg ist halt, dass wir es auch ein bisschen artikulieren und sagen, hey, ich würde mich gerade schon sehr interessieren, auch was Neues zu finden. Und dass dann ja auch ein Freund sagen kann, hey Mensch, hier ist was, kannst du dir vielleicht gar nicht so vorstellen, aber das könnte vielleicht passen. Dass man eben da auch so diese Offenheit mit reinbringt, weil die Potenzialität, wie du gesagt hast, wir wissen ja nicht, was es so alles gibt. Ja? Und andere wissen das vielleicht mehr als wir.
Ja, genau, also immer sich auch mitteilen und ja, die Chancen wahrnehmen, einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Am Ende ist es ja einfach das, oder? Dass wir immer in Situationen, also ich denke mir das auch ganz oft, wenn ich irgendwas habe, ich schreibe dann halt gleich mal 10 Leute an und denke mir ja also für mich ist es immer so raushauen ans Universum und dann ergibt sich wieder irgendwas. Ne? So, das ist so ein bisschen mein Motto und das erinnert mich eben sehr daran, weil ich glaube, das ja, bedeutet ja am Ende einfach, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich daraus wieder was ergeben kann. Und manchmal ergibt sich eben dann halt auch nichts, aber wenn wir es nicht probieren, ne? Also das heißt ja im Endeffekt eben, wir können, es gibt, also du hast ja vorhin auch gesagt, ne, es gibt das passive Glück, das ist, wenn wir in Wohlstand geboren sind, in einem Land, was sicher ist, in eine Familie rein, und das aktive Glück, das ist das, was wir in die Hand nehmen können und was wir auch selber, ja, also es, würdest du auch sagen, es gibt jetzt nicht Menschen, die sind einfach als Glückspilz geboren und andere nicht, sondern es ist schon so, dass wir eben da aktive Mitgestalter sind.
Ja, und das ist ja das Spannende, das ist ja, dass manche von uns es intuitiver machen als andere, weil im Prinzip wir sind so gewohnt oder vielleicht so aufgewachsen, also es ist da schon natürlich auch im Prinzip, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, natürlich riesige Unterschiede auch gibt. Ja. Und gleichzeitig, dass das Schöne eben ist, dass es wie ein Muskel ist, den man eben aufbauen kann und sagen kann, okay, ich kann mich hier ein bisschen jetzt auch wandeln, ich kann auch mich trainieren. Also zum Beispiel, das Tolle ist ja so, wie das Gehirn funktioniert, so diese ganze Neuroplastizität-Idee, dass das Gehirn sich auch nach und nach anpassen kann, je nachdem, wie wir mit ihm umgehen. Dass man beispielsweise, wenn man sich einfach mal überlegt, die nächsten 10 Male, wenn ich mit jemandem spreche, lass mir eine Idee mit reinbringen oder eine Vorstellung machen zu einer anderen Person. Dass man im Prinzip so in dieses Verknüpfungsdenken reingeht, dass man sagt, okay, ich trainiere mein Gehirn ein bisschen, Verknüpfungen mehr und mehr zu sehen. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann fängt es auf einmal an, überall Verknüpfungen zu sehen und so, ah ja, das passt ja auch zu dem und das passt hier und die Idee passt zu da. Und das ist halt das Spannende, dass man das trainieren kann.
Ja, ganz kurz nochmal, kannst du es nochmal erklären? Weil ich habe es jetzt gerade nicht so verstanden, was du meintest. Was genau mit einbringen?
Also im Prinzip, wenn man eine Unterhaltung hat mit einer Person, dass man sich wirklich, oftmals geht ja man ja in eine Situation rein und eine Person erzählt was und dann erzählt man selber was und vielleicht kann man dann, aber dass man wirklich eher in eine Diskussion reingeht und sagt, kann ich hier eine Idee mit reinbringen? Wenn eine Person über ihr neues Projekt redet, das sie gerade über Klimawandel macht, dass man sagt, okay, ich werde eine neue Idee ihr geben, mit der sie was machen kann, oder eine Person vorstellen, die ihr dabei helfen kann, einfach eine Wertschöpfung hier machen, die der anderen Person wirklich helfen kann. Und wenn man das ein paar Mal macht, so diese Punkte zu verknüpfen und wirklich sagt, okay, hier ist was, was ich dir zu deinem Punkt geben kann, einen anderen Punkt, dass dann das Gehirn mehr und mehr anfängt, so diese Verknüpfungen zu sehen und zu sagen, ah ja, wenn ich was über Klimawandel lese, dann, ich weiß ja, die Julia interessiert sich da gerade für, Mensch, dann schicke ich ihr den Artikel einfach mal rüber. Und wenn man da mehr und mehr reinkommt, so diese Idee, dass im Prinzip jede Information, die man bekommt, ein Verknüpfungspunkt für jemanden sein könnte, dass man dann mehr und mehr eben auch diese Verknüpfungen sieht.
Und für den privaten Bereich, hast du da auch ein Beispiel? Weil das ist jetzt eher auch so ein bisschen auf der Business-Ebene, wie für einfach privates Glück, wie gibt es da auch Übungen?
Ja, absolut. Also ich bin wirklich ein riesiger Fan, vor allem die Hakenstrategie, weil das was ist, was wirklich man direkt anwenden kann. Also beispielsweise, man geht auf ein Dinner von einem Freund, einer Freundin und lernt eine neue Person kennen, wo man einfach da sitzt und die sagt so, ja, ach Mensch, hier, wie kennst denn du die Julia? Und dass man dann vielleicht so reingeht, so nach dem Motto, ja, ich habe die Julia auf dem Podcast getroffen, wo wir uns gerade über Serendipity unterhalten haben. Und dann sagt die andere Person, ja Mensch, Serendipity in meinem Leben ist auch ein riesiger Dings. Ich stelle dir mal noch jemand anders vor, der auch Podcasts drüber macht. Oder ich schreibe ja gerade Artikel über solche Sachen, helfe ich dir mit einem Artikel drüber. Oder egal, was es ist, dass man einfach wirklich so ein bisschen da reinkommt. Was wir halt sehr viel in der Forschung sehen, ist, dass wenn man mehr gibt, also wenn man wirklich mehr auch beiträgt, sei das Ideen, sei das Menschen, was auch immer es ist, dass dann ja auch das Schöne ist, A, es macht einen glücklicher, aber B, es kommt auch unglaublich viel zurück. Also es ist wie, was du vorhin gemeint hast, ne? Du packst viel ins Universum rein, aber das Schöne ist, dass das Universum ja wirklich dann auch sehr viel zurückgibt und es ist ja nicht irgendwie nur Hokuspokus, Abracadabra, ja, sondern es ist ja wirklich auch was, wo man zeigen kann, warum das so ist. Es ist ja wirklich auch Psychologie dann. Menschen wollen dir mehr helfen, wenn sie das Gefühl haben, dass du eine gute Person bist und so weiter. Also es ist ja wirklich Sachen, wo man auch einiges machen kann.
Ja, super schön. Also sind wir im Endeffekt einfach, ja, wie ich auch immer sage, Schöpfer von unserem eigenen Leben und können das aktiv eben auch mitgestalten und das auch, egal ob wir jetzt introvertiert sind oder extrovertiert, das ist vielleicht auch nochmal zum Schluss nochmal wichtig zu betonen, ne? Es kommt ja nicht drauf an, wie vielen Menschen wir reden, sondern eher kann man es so zusammenfassen, ne? Mit welcher Brille wir durch die Welt laufen und dass wir uns einfach auch erlauben, dass uns eben auch glückliche Zufälle begegnen können und nicht nur, dass wir nicht nur Pech haben können oder sich vielleicht auch unterschiedliche Fragen stellen, ne? Dass man eben nicht sagt, oh, warum passiert mir das jetzt immer, sondern sich eher fragt, so ja, also man kann sich ja sogar die Frage stellen, warum passiert mir das, aber dann eben eine positive Antwort darauf finden, weil vielleicht. Und jetzt komme ich gerade noch zu einem Punkt, das fällt mir auch gerade ein, weil du auch gerade gesagt hast, dass es natürlich ja auch was damit zu tun hat, wie wir aufgewachsen sind. Und meine Mutter hat zum Beispiel früher immer, wenn mir was passiert ist, immer mit mir so gebrainstormt, wie für was das jetzt hätte gut sein können. Ne? Und ich habe zum Beispiel auch so eine Dankbarkeits-App und da stelle ich auch jeden Tag so Fragen. Und da ist eben auch eine Frage immer, für was könnte das gut sein? Ne? Und das trainiert ja auch das Gehirn eben immer irgendwie Lösungen zu finden oder eben das Positive irgendwo zu sehen, ne? Und dass man sich eben das auch erlaubt und nicht immer nur erlaubt, das Negative zu sehen und zu denken, ja, okay, ich bin halt einfach ein Pechvogel. Also jeder, der das noch von sich glaubt, dass er ein Pechvogel ist, der darf vielleicht anfangen, einfach auch was anderes für möglich zu halten, oder?
Und das ist ja auch genau das Spannende, dass im Prinzip es komplett anders ist als diese toxische Positivität, ja, wo man im Prinzip sagt, überleg dir nur, dass alles gut wird und dann wird halt alles gut. Überhaupt nicht, sondern man sagt, kann ich trotzdem noch einen Sinn drin sehen? Zu genau deinem Punkt. Man akzeptiert die Situation, man sagt, okay, es ist nicht ideal gelaufen, aber vielleicht kann ich damit noch was machen. Und das ist im Prinzip so sehr Viktor Frankl, so dieser rationale Optimismus, dass im Prinzip man eine Position annimmt, ja, es ist, das Leben ist hart, ja, wir wissen, dass das Leben hart ist und gleichzeitig, was kann ich damit machen? Und ich denke, das ist was, zu genau deinem Punkt, das ist ja das Spannende, dass es größtenteils eine Interpretationsfrage ist. Ja, ich arbeite sehr viel in Armutskontexten, in Teilen von Kenias, Teilen von Südafrikas und unglaublich viele Leute, wenn du sie fragst, sagen, ich bin ja ein Glückspilz in kompletter Armut. Ja, und wenn du das von deiner Position sagen würdest, hier als jemand, der in Dortmund, in Berlin, in München sitzt, ja, würde man wahrscheinlich sagen, wie kann sich dann eine Person, die in absoluter Armut ist, als Glückspilz bezeichnen? Weil im Prinzip die Interpretation von, wie sie lokal im Prinzip das Beste draus machen, was ihnen gegeben wurde, dann das Gefühl gibt, zumindest mache ich hier was, was mir im Prinzip auch einen gewissen Sinn gibt. Und vielleicht zu dem Punkt noch, für mich war das so eine der riesigsten Changes im Mindset. Ungefähr vor 10 Jahren habe ich angefangen, in Südafrika zu arbeiten mit einer Organisation, die machen so Ausbildungsprogramme für Menschen, die in Armut sind. Und dann gehen die in verschiedene Communities rein. Und anstatt zu fragen, was braucht ihr, also im Prinzip nach Ressourcen zu fragen, sagen die, was gibt's denn hier schon? Unglaubliche Kreativität, unglaubliches Unternehmertum, unglaubliche tolle Ideen, die da sind. Und dann bauen die darauf auf und sagen, okay, hey, hier ist eine alte Garage, super, dann wird es ein Trainingszentrum. Hier ist ein ehemaliger Drogendealer, perfekt. Wenn die Person ein Lehrer werden kann, dann die hat unglaublich Sozialkapital, kennt unglaublich viele Leute und jetzt ist es cool, in der Schule zu sein, weil die cool Kids sind jetzt in der Schule. Und das sind halt so Sachen, wo man das Beste draus macht, was man hat. Und das gibt dann unglaubliche Würde, dass eben Leute sagen können, ich kann mein eigenes Glück hier kreieren. Und deswegen, ich werde nie vergessen, der Gründer damals, ich habe ihn damals gefragt, was ist denn die eine Frage, die ich dir nicht stellen sollte, die all diese Do-Gooders, die hier in deinen Kontext kommen, die dich immer fragen. Und er meint, bitte frag mich nicht als erste Frage, wie du mir helfen kannst. Weil wenn du deine erste Frage ist, wie du mir helfen kannst, packst du mich in die Rolle des Opfers, der Person, die irgendwie deine tollen Sachen braucht. Aber wenn du reinkommst und sagst, was ist hier schon, was können wir zusammen machen, dann können wir auf unseren Sachen aufbauen und dann kannst du immer noch Ressourcen reinbringen. Natürlich wollen wir Ressourcen, aber wir wollen hier unsere eigenen Sachen machen. Und ich denke, das ist halt das Spannende, so der Mindset weg von die Ressourcen, ich brauche Ressourcen, ich brauche Ressourcen zu, was habe ich denn schon hier? Und genau zu deinem Punkt, wie kann ich Sinn finden in dem, was ich schon habe und das dann im Prinzip darauf aufbauen? Und ich denke, da ist halt wirklich, ja, die Interpretationsfrage auch zu sagen, vielleicht haben wir ein besseres Leben auch als dem, was wir uns da sagen. Ich will die Antwort nicht zu lang machen, aber vielleicht als Abschluss.
Ja, gerne, bitte. Tolles Podcast, bis zum Reden.
Es gibt so ein richtig tolles Gedankenexperiment. Und zwar, da kommt so ein Bankräuber, also stell dir vor, ein Bankräuber kommt in die Bank rein und es fällt ein Schuss. Und der Schuss geht durch deine Schulter durch, ja. Also hoffentlich passiert es natürlich nie, aber du bist im Prinzip die einzige Person, die angeschossen wurde. Jeder andere ist okay. Und jetzt danach fragt man dann im Prinzip, wenn du einen Glückspilz fragen würdest, hey, wie war die Situation jetzt, ja? Wie denkst du über die Situation? Glückspilz würde sagen, ja, vielen Dank, ja, dass ich überlebt habe. Es hätte ja viel schlimmer kommen können. Ich hätte ja sterben können, ja. Der Schuss hätte ja ins Herz gehen können. Pechvogel würde sagen, ach, das ist ja so unfair, dass ich die einzige Person bin, die hier angeschossen wurde. Das ist die Geschichte meines Lebens. So ist es ja immer. Und das ist halt das Spannende, dass man genau die gleiche Situation komplett unterschiedlich interpretieren kann. Und ich denke, das ist ja wirklich, wo es wieder zurückkommt auf deinen Punkt vorhin, so diese Idee, wie interpretieren wir denn eine Situation? Interpretieren wir sie als komplett schlecht nur oder interpretieren wir sie als schlecht, aber A, hätte schlimmer kommen können und B, vielleicht kann ich noch was damit machen. Und ich denke, das ist halt auch wieder so die Agency, die wir haben.
Ja, genau. Jeder, der schon mal ein Coaching bei mir gemacht hat oder den Podcast öfter hört, der weiß auch, ich habe immer so diesen Spruch, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Mhm. Und das ist es ja am Ende auch. Und dann muss man sich ja auch noch bewusst machen, dass ja die Bedeutung, die wir dann diesen Dingen geben, auch wieder eine Auswirkung auf unser weiteres Verhalten hat. Ne? Weil wenn du dich ja irgendwie als Opfer siehst, verhältst du dich natürlich auch anders. Wenn du dich als Glückspilz siehst oder die zumindest als die Situation als neutral betrachtest, ne, dann hast du ja, dann verhältst du dich ja am Ende auch wieder ganz anders und dann passieren ja wieder andere Dinge in deinem Leben, oder?
Ja, und das ist halt, deswegen fand ich es so klasse, was deine Mutter mit dir gemacht hat, so diese Idee, wirklich auch Perspektive reinzubringen und zu sagen, ja, ich weiß, dass du jetzt gerade emotional hier vielleicht in einer schwierigen Situation bist, aber lass uns das doch mal kognitiv überlegen, wie man hier jetzt weitergehen kann. Und da gibt's tolle, Adam Grant, der hat so tolle Forschung gemacht, so in der Richtung, wie man eben Resilienz daraus bauen kann, wenn man Perspektive nimmt, vor allem auch für Kinder. Also wenn man beispielsweise, wenn ein Kind irgendwie in einer schwierigen Situation ist, dass man das Kind, genau das, was deine Mutter ja gemacht hatte, nach dem Motto, was können wir jetzt machen? Wie würdest du die Situation lösen? Also nicht, hier ist eine Lösung, sondern wie würdest du die Lösung denn machen? Aber B auch, da gibt es so Experimente, wo man Kids dann sagt, also man überlegt sich, wer ist denn die Lieblingsfigur von einem Kind? Also Superwoman, Superman, Batman, was auch immer die Person ist. Und dann sagt, was würde denn Superman jetzt in dieser Situation machen? Und dadurch geht das Kind quasi aus dem Modus raus, emotional zu dem, okay, Superman würde ja jetzt eigentlich da reingehen und die Probleme ein bisschen lösen und so weiter und so weiter. Und dieses Perspective Taking ist halt unglaublich spannend, glaube ich, wenn man überlegt, wie man Resilienz kriegt, vor allem in der Welt, wo, ich meine, das ist halt das Wichtige, glaube ich, auch zu betonen. Die Welt ist halt wirklich ja nicht einfach und vor allem zur Zeit. Ja, wir sind ja alle durch eine sehr schwere Zeit gerade gegangen. Und dann eben aber auch die Frage, was kann man daraus mitnehmen? Und als jemand, der jetzt 2 NATO-Erfahrungen bisher hatte, denke, das ist halt so das, was einen dann auch am Leben oder am Rennen hält, so diese Idee, Mensch, hey, es gibt ja doch noch mehr im Leben, als man vielleicht da gerade in dem Moment erwartet.
Ja, würdest du sagen, dass diese NATO-Erfahrung, also da auch der Change bei dir war? Also der Change im Mindset sozusagen?
Also war zumindest ein Punkte, die mich sehr zum Nachdenken angeregt haben immer und sehr zum, weil beispielsweise die erste, der Autounfall damals beispielsweise war sehr nach dem Motto, das Leben kann kürzer sein, als man denkt. Und das hat so eine Dringlichkeit bei mir reingebracht, so nach dem Motto, du kannst jeden Tag vor ein Auto laufen, jeden Tag kann es vorbei sein. Also mach lieber jetzt die Sachen, die dir was bedeuten. Und dann jetzt, ich hatte Covid ganz am Anfang, als es ausgebrochen ist hier in New York, eine schwere Erkrankung. Und da war wieder so nach dem Motto, ich war alleine im Apartment hier in New York. Das war so die Zeit, wo dann irgendwie Krankenhauszelte im Central Park waren, weil die Krankenhäuser voll waren. Die Lastwagen vor unserer Tür, die Leichen hatten, weil es keinen Platz mehr gab. Also es war wirklich komplett krasse Zeit. Und zu der Zeit, das war wieder so eine, ich sitze hier allein im Apartment. Hey Mensch, du hast so auf Leidenschaften so fokussiert, aber so Privatleben und so hast du nicht wirklich da dir viel und du sitzt jetzt hier alleine, ja? Nicht irgendwie mit jemand, der wirklich dann deine Lebens, wie sagt man, Lebenspartner in dem Fall ist. Und da irgendwie ein paar Monate später, weil halt dann auch der Fokus genau zu deinem Punkt ein bisschen dann geändert hat, habe ich halt ein bisschen mehr in der Richtung auch geguckt und habe dann eine alte Freundin von mir zufällig wieder getroffen und sie ist jetzt meine Frau und wir haben eine zweijährige Tochter. Das sind halt so Sachen, wo wir hatten natürlich viel Glück in der Situation, aber auch unsere Attention, unsere Wahrnehmung hat sich, also meine zumindest, hat sich sehr dahin nach dem Motto, Mensch, vielleicht möchte ich mir auch mal Leute wieder anders anschauen unter dem, nicht nur, wer ist exciting, wer hat gute Ideen, sondern auch, wer ist denn jemand, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Und denke jetzt so Momente, bei mir hat es immer so einen riesigen Shift gegeben, solche Momente. Weiß nicht, ob das in deinem Leben eine Rolle gespielt, aber bei mir war das immer, ja,
riesig. Ja, klar, Krisen immer, ne? Also es ist bei mir auch so, aus jeder Krise ist was ganz Neues und auch Cooles. So im Nachhinein eben, da weiß ich ja eben nie, ob man sich das dann selber halt alles so, oder ich auch mit dem Mindset, mit dem ich auch aufgewachsen bin, durch die Fragen, die meine Mutter immer mir gestellt hat, aber am Ende macht ja immer alles Sinn. Also zumindest für mich, und ich denke mir immer, wenn ich jemanden frage, ob ich irgendwie was bereue oder so, und das meine ich auch wirklich von Herzen, dass ich eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern immer denke, nee, ist doch alles immer genau gut so gewesen, wie es ist, weil sonst wäre es ja jetzt nicht so, wie es jetzt ist, ne? Und man halt, und aus jeder Situation habe ich aber auch immer ja versucht, dann das Beste daraus zu machen und mich auch zu fragen, ne, was für was ist das jetzt gerade passiert und was kann ich daraus jetzt für mich irgendwie noch ziehen, dass sich es halt irgendwie noch, sich am Ende doch irgendwie positiv anfühlt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist so, das habe ich halt von zu Hause mitbekommen und das ist aber auch was ich in meinem Coachings versuche, anderen Menschen eben auch beizubringen, und das ist jetzt mein Tool dafür, ist zum Beispiel eben Dankbarkeit zu praktizieren, Meditation, mehr Bewusstsein zu haben, weil das, ne, und die selektive Wahrnehmung halt einfach auch, also diesen Filter eben zu verschieben und eben nicht durchs Leben zu gehen und überall an jeder Ecke das Böse zu erwarten, sondern eben, es darf auch mal gut sein, wie Dinge passieren. Also eben, wie du ja sagst, das Leben ist nicht immer einfach für niemanden. Aber am Ende des Tages kommt es dann halt trotzdem immer drauf an, was wir dann auch aus den Situationen machen. Ja. Super schön. Ja, auf jeden Fall super interessantes Buch, Erfolgsfaktor Zufall. Das verlinke ich auf jeden Fall auch noch in den Shownotes für alle, die das interessiert. Und wo kann man sich denn sonst noch finden oder mehr über deine Arbeit auch erfahren?
Die Homepage ist serendipitymindset.com und ja, auf Twitter, LinkedIn, Instagram, da bin ich auch. Und ja, und vielen Dank auch fürs tolle Gespräch. Also du hast eine tolle Zen, finde ich absolut klasse. Also kann ich natürlich jetzt auch alleine von der Stunde schon empfehlen, vielleicht dann mal Coaching mit dir zu machen, weil das ist ja wirklich schon. Ich bin ja jemand, der relativ schnell spricht und immer irgendwie, hier kannst du dir vorstellen, New York ist immer Rennen, Rennen, Rennen. Und allein die Stunde jetzt war schon sehr zen und so.
Echt auch schön. Das freut mich. Vielen Dank. Vielen Dank.
So, nicht paradox, aber das Spannende bei dir, dass auf der einen Seite so, du anscheinend ja sehr schnell Verbindungen im Hirn machst, aber dann sehr ruhig bist als Person. Also es ist ja so eine sehr spannende, dynamische Balance, die
Danke. Cool. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass du ganz viel aus diesem Interview mit dem lieben Christian für dich mitnehmen konntest, dass es dich inspirieren konnte, dass es dich auf neue Ideen bringen konnte. Und wie ich im Intro schon gesagt habe, wenn dir diese Episode gefallen hat, beziehungsweise wenn dir einfach dieser Podcast gefällt, dann tu mir den Gefallen und lass mir ein paar Sterne da, wo immer du den Podcast auch hörst. Und ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich unter julia_scheincoaching. Und wie gesagt, ihr könnt euch immer noch bewerben für meine 6-monatige Ausbildung zum Scheincoach für emotionales Essen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder ihr schaut einfach auf scheincoaching.de vorbei und findet da alle Informationen unter dem Reiter Ausbildung. Genau, okay, dann habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.